Sie hören BBN auf Abruf. Es ist eine Freude, Ihnen die biblischen Wahrheiten näher bringen zu dürfen. Das bewerkstelligt BBN in Partnerschaft mit den Zuhörern, im Vertrauen zum Herrn. Möge der Herr Sie jetzt durch die Verkündigung seines Wortes segnen. Ich begrüße Sie herzlich zur Radiosendung des BBN Biblischen Hörfunks. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In unserem Programm BBN Bibelkonferenz spricht zu Ihnen heute Michael Kotsch. Er studierte Theologie, Religionswissenschaft und Ökologie an der Universität Basel. Michael Kotsch ist als Lehrer für Kirchengeschichte, Konfessions- und Sektenkunde, Religionswissenschaft und Apologetik an der Bibelschule Prag tätig. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit beim Zuhören. Hier nun Michael Kotsch mit einem Vortrag zur Serie über Ethik. Heute hören wir den Vortrag Abschied von der christlichen Ethik, Teil 3.
Ja. Also vielen Dank für die Rückmeldung. Hier war ja das Prinzip genannt worden, der Mensch erntet, was er gesät hat. Und das ist ja häufig im eigenen Leben so und das ist dann eben auch so in der ganzen Gesellschaft. Und ich glaube, da sind wir gerade drin, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Noch ernten wir vieles, was aus christlichen Werten geboren ist, weil frühere Generationen, auch wenn sie nicht gläubig waren, zumindest christliche Werte in Erziehung und Gesetzen verteidigt haben. Weil die waren mehr so, gehörten zum guten Ton dazu. Ich glaube schon, wir werden in den nächsten Jahrzehnten das noch ganz deutlich erleben und das wird uns noch ganz einschneidende, schwerwiegende Folgen bereiten, dieses wir ernten, was wir sehen, wo wir auf uns als Christen einstellen sollten und dann merken, das Einzige, was hilft, ist kein politisches Umsteuern. Das Einzige, was hilft, ist, dass Menschen wieder zu Jesus Christus finden. Wenn sie das tun, dann wird genau wie bei der Erweckungsbewegung, dann wollen sie plötzlich ethische Werte. Da muss der Staat sie nicht zwingen dazu, die biblischen Werte zu machen. Dann wollen sie das, weil sie Jesus kennengelernt haben. Wenn sie es nicht wollen, dann wird der Staat vielleicht Daumenschrauben anlegen wollen. Aber die Leute, die man dann 50 Jahre zur größeren Freiheit erzogen hat, die wollen die Daumenschrauben aber nicht haben. Das heißt, man kann sehr schnell biblische Werte über Bord werfen, die neu wieder zu installieren. Das ist eine Sache von Generationen. Es geht viel länger. Also beispielsweise diese ganze Sache der Sexualethik, das aufzulösen, das geht innerhalb von ein paar Jahrzehnten. Das aufzubauen, ist eine Frage von vielen Generationen. Und das geht nur, wenn die Leute wirklich innerlich das wollen. Und deshalb, ich glaube, wir werden das ernten. Ganz praktisches Beispiel. Heute wissen schon alle Politiker, auch wenn sie wenig darüber sprechen, dass wir ein riesiges Problem haben, spätestens ab dem Jahr 2030, weil nämlich dann viel zu wenig Fachkräfte da sind. Die Menschen sehr, also überwiegend älter werden. Keiner weiß, wie man die Renten bezahlen soll. Keiner weiß, woher die Pflegekräfte kommen sollen. Weshalb es im Bundesgesundheitsministerium Überlegungen gibt über Pflegeroboter. Nicht, dass man dann Leute hat, Roboter, die machen dann die Arbeit für die Menschen. Also das heißt, selbst wenn wir noch weiter so viel Geld hätten wie jetzt, was gar nicht selbstverständlich ist, dann wird es noch viel mehr entmenschlicht werden. Und da müssen wir sagen, das ist hier ganz direkt eine Folge von Millionen von Kindern, die rechtmäßig getötet worden sind, seitdem es die Abtreibung gibt. Das sind ja Millionen von Kindern. Und da müssen wir sehen, und die hätten ja wieder Kinder. Das würde ja noch prozentual noch weiter zunehmen. Und da werden wir diese Auswirkungen haben. Und wenn man versucht, das dadurch zu aufzufüllen, dass man nun irgendwoher Leute aus dem Ausland holt, wird das zusätzliche gesellschaftliche Spannungen bringen. Auch das, wir werden die Folgen der Auflösung spüren. Oder sprechen Sie mit Leuten, die heute als Erzieherin im Kindergarten, in der Schule arbeiten. Oder vom Psychologen, die sagen, es gibt immer mehr verhaltensauffällige Kinder. Das merken wir vielleicht nicht, weil unsere Gemeinde das noch nicht so stark präsent ist. Oder in einer christlichen Schule nicht so stark präsent ist. Aber allgemein im Bildungssystem gibt es ganz starke Einschränkungen. Oder jetzt gerade neulich einen Artikel darüber gelesen, über die Entwicklung des Intelligenzquotienten in Deutschland. Seit Mitte der 90er Jahre sinkt der Intelligenzquotient kontinuierlich. Und man gibt jetzt verschiedene Überlegungen. Manche sagen, es sei wegen Umweltfaktoren. Die anderen sagen, das hat mit den neuen Medien zu tun, dass viele Leute nicht mehr in der Lage sind, sich längere Zeit zu konzentrieren und das auch nicht mehr zu lernen, weil das Langzeitgedächtnis nicht mehr angesprochen wird, weil man nur jede Minute irgendeine andere neue Meldung hat. Man weiß nicht genau, woran es liegt, aber in allen westlichen Industrieländern sinkt der Intelligenzquotient. Das ja auch eine dramatische Sache ist, falls das so weitergehen sollte. Das bedeutet, darauf baut ja gerade unser Wohlstand auf, dass wir Innovationen haben, dass wir leistungsfähig sind und so weiter. Und da weiß man nicht genau, woran es liegt. Auch solche Sachen. In jedem Fall eine Entwicklung einer Gesellschaft, die sich von Gott löst, durch welche Bedingungen auch immer, und die dann jetzt schon Auswirkungen haben und in der Zukunft noch mehr Auswirkungen haben werden. Und von daher, ich glaube, wir können schon sagen, der Mensch erntet, was er sät. Und als Christen sollte uns das nicht erschrecken, sondern wir sagen, das ist so, aber wir sollten dann mutig an Jesus festhalten und mit ihm leben, weil wir wissen, auch egal was passiert, brauchen wir nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Jesus ist bei uns und er wird uns bewahren und beschützen, auch wenn um uns herum Schwierigkeiten auftreten werden. Und wir sollten umso mehr sehen, da ist auch unsere Chance, eine Alternative zu leben und zu bringen, wo Menschen merken, man muss nicht so leben, wie das die Gesellschaft tut, sondern man kann es auch ganz anders. Und das ist auch nicht schlimm, sondern viel attraktiver. Noch. Also ich glaube, dass es auch wieder eine Chance für uns ist, wenn wir sehen, die Menschen, die sich von Gott abwenden, und da kommen die Probleme, und die kommen, dass wir dann sehen, hier gibt es eine christliche Alternative. Nur die müssen wir natürlich leben. Denn sonst sehen Leute ja nicht, wo der Unterschied ist. Ja, also auch danke dafür. Noch eine Rückmeldung, ein Beitrag, eine Erfahrung, eine Frage oder so etwas, dann bitteschön. Jetzt würde ich das mal nicht auf unser Volk prinzipiell einstecken, was in Römer 1 steht. Alle Menschen, die sich von Gott lösen, sind dann von ihm dahingegeben und nehmen einen gewissen Verfall, moralisch oder auch wirtschaftlich oder sonst etwas. Und da würde ich sagen, ja, das zeichnet sich bei uns ab, aber das gilt nicht speziell für Deutschland. Das ist dasselbe in Frankreich oder in England oder selbst in den USA. Das gilt halt für jedes Volk, was sich von Gott löst, hat dann auch über kurz oder lang, das passiert nicht gleich in den nächsten 10 Jahren, manchmal passiert auch 20 Jahre oder 30 oder 50 Jahre später. Gott hat ja auch viel Geduld mit einem Volk und gibt immer wieder eine Chance zur Umkehr. Aber ja, selbstverständlich, das wird eine Auswirkung haben und das wird auch in Deutschland eine Auswirkung haben und zum Teil hat es das wahrscheinlich schon. Und manchmal ist ein direkter Eingriff Gottes nötig, manchmal macht Gott das gar nicht direkt, sondern er überlässt dann einfach das Volk sich selbst und das richtet sich selbst zugrunde. Und da würde ich sagen, wir können so Ansätze davon ganz bestimmt schon gegenwärtig beobachten. Aber auch wieder da, wir müssen immer sehen, ja, Gott richtet. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, und Gott hat doch eine große Geduld. Weil Gott, lesen wir schon im Alten Testament, hat keine Lust am Tod des Ungerechten, sondern er will seine Umkehr. Deshalb müssen wir auch sehen, ja, auch heute segnet Gott uns noch als in Deutschland. Materiell, politisch, mit Sicherheit und Frieden und Freiheit und was weiß ich alles. Dieser Segen ist noch da, weil Gott eine Chance zur Umkehr bieten will. Nur, es kann durchaus sein, dass irgendwann die Geduld Gottes zu Ende ist und dass er dann seine Hand abzieht und dann eben die Situation laufen lässt. Und dann werden wir die Folgen davon noch stärker spüren oder sogar Gericht Gottes spüren, wie das andere Völker ja auch erlebt haben, die sich von Gott abgekehrt haben. Das war das Volk Israel, sehen wir immer wieder im Alten Testament, nicht? Dann von Gott weg und dann kam da Gericht und Gefangenschaft und was weiß ich. Und obwohl es das Volk Gottes war, da hat Gott dann auch reagiert, sehen wir ganz häufig im Alten Testament. Aber das kam meistens nicht von einem Jahr aufs andere, sondern das kam dann auch nach einer gewissen Verzögerung, weil Gott Geduld hat und erstmal noch auf Umkehr gesetzt hat. Ja, noch andere Rückmeldungen, Fragen, Ergänzungen? Da hinten, bitteschön. Man arbeitet daran, so Vorläufer waren die Bibel in der gerechten Sprache und auch die neue Luther-Übersetzung. Die neue Luther-Übersetzung ist in vieler Hinsicht wirklich gut. Aber hier probiert man auch geschlechtergerecht und geschlechtergerecht bedeutet einmal gerecht zu den Frauen, aber auch gerecht zu Homosexuellen, Intersexuellen und so weiter, die Bibel zu übersetzen. Also das heißt, man arbeitet daran und so erste Vorstufen sind schon erschienen, in denen es das drin geht. Aber genau so etwas wie in den USA gibt es da noch nicht. Und hier müssen wir sehen, solche Bibelübersetzungen auch in den USA sind eben nicht nur bei irgendwie den Bösen, sondern sind häufig auch in evangelikalen Kreisen aufgenommen und gebraucht. Oder vor kurzem war in den USA ein Kongress, evangelikaler Kongress, und der wurde dann eingeleitet, indem man zu Allah und seinem Propheten Jesus gebetet hat. Evangelikaler Kongress. Nicht? Und da merken wir jetzt auch so einen Verfall von, hier nicht ethisch, aber einen Verfall theologisch. Und wie gesagt, evangelikal. Ich rede jetzt nicht von irgendeiner Kirche, wo wir das dann erwarten, sondern evangelikale Kreise, wo das der Fall ist. Und in die Richtung gehört dann auch, man schreibt die Bibel um. Man begnügt sich nicht nur damit, sie umzuinterpretieren und zu sagen, naja, das gilt heute halt nicht mehr. Heute sind wir in einer anderen Zeit. Die waren damals halt nicht so weit. Die hatten nicht diese medizinische Kenntnis und die pädagogische Kenntnis und die psychologische Kenntnis, wie wir das heute haben. Sondern manchmal geht man sogar dazu über, indem man dann den Bibeltext selbst umschreibt. Und in Deutschland sind das insbesondere teilweise an einigen Stellen mit der neuen Luther-Übersetzung und sehr stark dann mit der Bibel in gerechter Sprache, die ja von der evangelischen Kirche gefördert worden ist. Und da müssen wir dann besonders aufpassen, weil dann hat der Christ nicht mal mehr die Möglichkeit, aus der Bibel Orientierung zu bekommen. Weil dann nicht nur der Pfarrer oder Prediger sagt, das stimme so nicht, das muss man anders verstehen, sondern dann liest der Gläubige in der Bibel selbst und dann steht da was anderes drin, als Gott eigentlich gesagt hat. Also da sollte man darauf achten, aber das gilt bisher noch für, ist die Ausnahme. Die meisten Bibelübersetzungen, die wir in Deutschland haben, die sind alle sehr gut, die kann man alle gut gebrauchen, findet man total Orientierung, die Gott geben will, das ist die Ausnahme. Aber in der Zukunft könnte es sein, dass man das auch noch stärker da hineininterpretiert. Ja, noch eine Rückmeldung, noch eine Frage, noch eine Ergänzung. Bitte schön. Das ist jetzt allerdings natürlich immer ein bisschen spekulativ, weil ich ja kein Prophet bin und jetzt nicht genau sagen kann, was da kommt. Aber eine Sache, wo ich damit rechnen würde als Christen, dass unsere Freiheit, deutlich zu biblischen Aussagen zu stehen, dass die eingeschränkt wird, weil sie als Bedrohung der säkularen Gesellschaft begriffen wird. Also man redet ja von der freien Gesellschaft und wenn Christen auftreten und sagen, hier gibt es aber feste Normen, das ist das, was heute vollkommen tabuisiert wird. Also du kannst viele, viele Überzeugungen haben, aber wenn du sagst, es gibt feste Normen für alle, das ist absolut out, das ist absolut gegen den Trend und da müssten wir damit rechnen, dass es da auch stärkere Einschränkungen gibt. Schon heute ist es in Deutschland so, wenn jemand kommt, der homosexuell ist und du bietest ihm an, dass du mit ihm eine Therapie machst, dass er seine Homosexualität verliert, dann machst du dich damit straffällig. Das ist dann nicht erlaubt. Und so kann es sein, dass in der Zukunft auch noch andere Sachen tabuisiert werden. Dass also christliche Meinungen zwar theoretisch erlaubt sind, du sie aber nicht mehr praktisch ausüben darfst. Und das kann auch christliche Werke in Probleme geben. Also nehmen wir mal an, du hast dann eine Gemeinde. Und bei der Gemeinde, da bewirbt sich jetzt jemand, der homosexuell ist. Und dass man dann sagt, wegen Antidiskriminierung und was weiß ich, wenn du den ablehnst, ja, hast du den jetzt abgelehnt, weil er homosexuell ist, ja, dann musst du Strafe zahlen oder so etwas. Also dass eben in Frage, weil Christen nicht dem Mainstream folgen, dass sie dann den Widerstand der Gesellschaft erleben werden. Ich glaube, auf solche Sachen können wir uns dabei einstellen. Darüber hinaus werden wir uns wahrscheinlich auch darauf einstellen können, dass eben die Medien einen immer größeren Einfluss im Leben der Menschen haben, dass technische Entwicklungen immer größeren Einfluss im Leben der Menschen haben, auch bei uns als Christen, dass der Materialismus immer stärker auch in die Gemeinden hineinwirkt und das Kaufen, Besitzen, Konsumieren einen immer größeren Stellenwert einnimmt. Und dann ist es egal, ob es die Öko-Nahrung ist oder ob es auf dem Supermarkt gekauft ist. Es gibt ja manche Leute, die sind dann sagen, ja, wir müssen gegen den Konsum kämpfen, aber die konsumieren einfach bloß andere Sachen. Das heißt, die konsumieren halt nicht das, was man bisher gemacht hat, sondern nur noch jetzt dann die ökologisch gerechtfertigten Sachen oder die Tesla-Autos oder sonst irgendwie etwas. Also meistens nur ein Umschwenken der Art und Weise des Konsums. Aber wir werden uns, ich glaube ich, stärkere Einfluss des Materialismus, des Individualismus, der Einschränkung des Vertretens christlicher Werte und so weiter, wäre meine Vermutung. Hier vorne war gerade jemand anders noch, der sich gerade gemeldet hatte. Bitte. Die sexuelle Identität nach der Überzeugung der meisten Mediziner, Pädagogen, Psychologen und so weiter bildet sich in der Kindheitszeit. Und zwar in erster Linie bildet sie sich an der Orientierung des Vorbildes und der Umgebung, wie das gelebt wird. Und das heißt, wenn kleine Kinder in einer Gesellschaft aufwachsen, in denen es keine feste Zuordnung von Mann und Frau gibt, wenn sogar viele Eltern in Elternratgebern dazu sensibilisiert werden, ihre Kinder bloß nicht zu sehr in eine Männer- oder Frauenrolle zu drängen, sondern offen zu sein für alles, was das Kind hat, dann wird es gerade Kinder geben, die da sehr sensibel sind, die solche Sachen aufnehmen und dann schon sehr, sehr früh. Weil Kinder beobachten Mann und Frau sein schon mit 2, 3 Jahren. Das heißt, da beobachten sie schon, aha, der Papa verhält sich so, die Mama verhält sich so und das ordnen sie nach Muster zu. Und dann sagen sie immer, ja, ich bin jetzt auch ein Junge oder ich bin ein Mädchen und dann eifern sie dem nach. Das tun alle Kinder. Wenn ihnen aber da ein Vorbild fehlt Und wenn die Kinder, die heute ja schon in frühestem Alter Medien konsumieren, wenn sie auch dort sind in den Medien, da gibt es diese Zuordnung nicht, dann führt es zu einer tiefen Verunsicherung. Und wenn dann noch familiäre Probleme dazukommen, weil dann sind Trennungen, Alleinerziehende, sonst irgendwie etwas, dann führt das noch zu einer noch tieferen Verunsicherung. Und dann kommt irgendwann bei vielen Kindern dieser Eindruck, vielleicht bin ich gar nicht ein Junge, vielleicht bin ich gar nicht ein Mädchen, vielleicht bin ich homosexuell, vielleicht bin ich lesbisch. Ich habe das in den letzten Jahren immer wieder in der Seelsorge erlebt, dass selbst in Gemeinden viele Kinder, Jugendliche, die relativ jung sind, plötzlich total verunsichert sind, wer sie eigentlich sind. Und heute tragen Medien und Lehrer nicht dazu bei, dass sich eine feste Identität bildet, sondern eher, dass die in Frage gestellt und zerstört wird. Also ein typisches Beispiel, was ich schon manchmal erzählt hatte, war eine junge Frau, die in Süddeutschland nach einem Vortrag auf mich zugekommen ist, 15 Jahre alt. Und sie hatte mich dann gefragt, im persönlichen Gespräch, Herr Kotsch, was meinen Sie denn jetzt, bin ich eigentlich eine Frau oder nicht? Ja, und warum? Weil sie hat im Unterricht, war sie gewesen, hat mit ihrer Lehrerin gesprochen, und dann hat die Lehrerin gesagt, ja, ihr müsst euch alle Gedanken machen, das Äußere ist nicht das Entscheidende, sondern was innerlich ist und so weiter. Und dann hatte sie gesagt, ja, ich spiele gerne Fußball. Und dann hat die Lehrerin gesagt, ja, das könnte sein, wahrscheinlich bist du eigentlich ein Junge. Und dann hatte sie gesagt, sie trägt gerne legere Klamotten und gar nicht so gerne Kleider. Da hat die Lehrerin gesagt, das ist wieder ein Zeichen, wahrscheinlich bist du ein Junge. Und jetzt war dieses Mädchen, als es zu mir gekommen war, war schon über mehrere Wochen zutiefst verunsichert und hatte wirklich die ernsthafte Frage, vielleicht steckt eigentlich in mir ein Junge. Und jetzt wollte sie von mir eine Antwort und meine Antwort war dabei, ja, das ist doch ganz offensichtlich. Du bist eine Frau und du bist eben eine Frau, die gerne Fußball spielt und legere Klamotten trägt. Wo ist das Problem? Da denke ich, sind ja vielfach diese Gender-Anhänger, die viel mehr so ein Klischee im Kopf haben. Also eine Frau darf jetzt nicht Fußball spielen. Was ist denn das für ein Quatsch? Da bin ich ja sogar moderner als diese Leute, ja, nicht? Wo ich dann sagen kann, also eine Frau darf auch Fußball spielen. Und ich bin ein Mann und spiele nicht gerne Fußball. Bin trotzdem ein Mann. Und ich komme auch keine Identitätskrise, weil ich nicht jedes Wochenende Fußball schaue. Hey. Aber da würde ich sagen, Gott hat Menschen unterschiedlich geschaffen und Mann sein und Frau sein macht sich nicht an solchen Klischees fest. Aber trotzdem ist Mannsein und Frausein etwas, was ganz tief mit der eigenen Identität zu tun hat. Und die wird heute eher in Frage gestellt und relativiert. Und es gibt heute viele Jugendliche, die probieren auch einfach mal ein paar Jahre aus, ob sie vielleicht schwul sind. Weil sie das so häufig gehört haben, dann haben sie eine Freundin und das geht schief und haben die nächste Freundin, das geht auch schief und dann denken sie sich, ja, vielleicht liegt es daran, dass ich eigentlich schwul bin. Und dann probieren sie es mal mit dem Mann und das klappt dann oder klappt dann nicht und dann wird nochmal anders probiert. Es gibt heute sehr, sehr viel Experimentieren und das über Jahre, manchmal über Jahrzehnte hinweg. Es gibt immer mehr Männer, leider auch Männer, mal häufiger als Frauen, selbst in christlichen Gemeinden, die dann plötzlich in der Midlife-Crisis, so zwischen Mitte 40 und Mitte 50, sehen, die Ehe läuft nicht so, wie sie sich das gedacht haben, und dann denken sie, oh, das liegt bestimmt daran, dass ich eigentlich homosexuell bin. Verlassen ihre Familie, ziehen zu einem Mann und denken, jetzt haben sie das neue Glück gefunden. Dabei eigentlich ist es eher eine Lebenskrise, eine Identitätskrise, wo man ihnen beistehen sollte und ihnen helfen sollte, ihre Identität anzunehmen, statt ihnen jetzt vor Augen zu führen, da ist das Problem, du bist eigentlich was ganz anderes. Und heute Abend ist ja nicht Gender das Thema, sonst könnte ich noch viele Beispiele erzählen von Menschen, denen ich selbst begegnet bin, mit denen ich selbst gesprochen habe, die mir von ihren Problemen erzählt haben, wo man sehen muss, diese Gender-Gesellschaft ist nicht die glückliche und zufriedene, die man bei irgendwelchen Talkshows sieht. Da werden ja nur die Leute eingeladen, die das unterstützen, was man unterstützen will. Die Leute, die daran scheitern, die kaputt gehen, die schwere psychische Probleme haben, die werden da ja nicht eingeladen, weil das will man ja nicht da zeigen. Und insofern denke ich, hier ist ein großes Problem, was wir auch sehen, auch ethischer Verfall, ethische Umorientierung. Der Mensch ist nicht das, was er zu sein scheint in seiner sexuellen Identität, sondern ist möglicherweise was ganz anderes. Und da sind wir auch als Christen darauf gefordert, an dem festzuhalten, was Gott geschaffen hat. Und natürlich gibt es dann auch Ausnahmen, wo man nicht genau sagen kann, wie man das zuordnet, solche Intersexuellen. Aber das ist dann eben die Ausnahme, das ist nicht der Normalfall. Und dann müssen wir uns darum natürlich auch seelsorgerlich kümmern, genauso wie Leute, die andere schwerwiegende seelische Probleme haben. Ja, noch ein, zwei Rückmeldungen. Ist ja ganz interessant, hier noch ein paar Punkte aufzugreifen. Bitte schön. Ja, also ich wiederhole noch mal für alle dann. Also die Frage war, was sind da für Kräfte, die dahinter stehen, dass eben diese Entwicklung weg von christlichen Werten so stark Raum greift, wo doch eigentlich auch jeder, der darüber nachdenkt, erkennen müsste, dass das Festhalten an christlichen Werten Vorteile bringt für die Gesellschaft und so weiter. Da müssen wir historisch etwas weiter zurück. Ich würde mal den Punkt ansetzen, so einer der Kernpunkte der europäischen Entwicklung, und das sagen auch säkulare Wissenschaftler, war die Französische Revolution. Die Französische Revolution sagt nämlich, der Mensch muss sich emanzipieren von jeder Autorität. Der Mensch ruht im Kern in sich. Damals in der Französischen Revolution wollte man Religion abschaffen. Man hat die Priester vertrieben, die Kirche säkularisiert und in die Kirche Notre-Dame de Paris hat man eine Schauspielerin gesetzt, die dann die Göttin der Vernunft darstellen sollte. Und hier ist so ein Anfangspunkt und damals war das noch etwas Skurriles. Heute hat sich das lange umgesetzt. Man hat es verstanden, dass bestimmte Philosophen und bestimmte Ideologen haben den Menschen vermittelt, die biblischen Maßstäbe seien eine Unterdrückung. Und die Menschen wollen nicht unterdrückt sein, sie wollen frei sein. Und insofern, jede dieser Bewegungen, die christliche Ethik kaputt macht, steht nicht auf und sagt, wir wollen christliche Ethik kaputt machen, sondern wir wollen den Menschen emanzipieren, wir wollen den Menschen befreien. Und da jeder Mensch gerne befreit werden will, da jeder nicht unterdrückt werden will, sind viele Menschen erstmal offen. Und dann wird die biblische Ethik als Unterdrückung betrachtet. Jetzt will dich jemand zwingen, dass du das Kind austragen musst, was du gar nicht haben willst. Jetzt will dich jemand zwingen, in einer Beziehung zu sein, in der du unglücklich bist. Jetzt will dich jemand zwingen, auf den Spaß zu verzichten, den du haben kannst, wenn du mit irgendjemandem schläfst. Und das ist so eine pubertäre Phase, könnte man auch sagen. Die ja jeder mal durchläuft, viele auch Jugendliche, selbst im christlichen Elternhaus, die halt erstmal revoltieren und dagegen sind, nicht, was die Eltern so sagen. Nur meistens reguliert sich das dann, wenn die nämlich mal gemerkt haben, dass sich zu betrinken doch gar nicht so cool ist, wie sie das gedacht haben, und dass, wenn die Beziehung kaputt geht, dass das auch nicht so toll ist, wie sie sich das vorgestellt haben, dann reguliert sich das und viele kommen dann wieder zurück. Nur die ganze Gesellschaft, wenn die pubertiert, nicht, dann geht da ganz viel über Bord. Und ich würde sagen, so eine pubertierende Entwicklung, viele sagen auch, dass es heute eine verkindlichte Gesellschaft gibt. Habe ich bei einem Psychologen gelesen, der nicht gläubig ist, der sagt, vielfach sind heute Leute noch mit 30 eigentlich wie Kinder, nicht, wie Jugendliche, die mal so ausprobieren und experimentieren, keine Verantwortung übernehmen wollen, sich nicht festlegen wollen, was eigentlich typisch ist eher für so eine ganz kleine Zeit in der Jugend. Aber heute ausdehnt in dem Lebensstil, in der Freizeitgestaltung, in der Meinungsäußerung, im Musikstil und so weiter und so weiter. Also ich würde sagen, hier würde ich einen wesentlichen Punkt lokalisieren. Man hat Menschen über Jahrzehnte hinweg vermittelt, die Maßstäbe Gottes sind Unterdrückung. Ein anderer Punkt, und da müssen wir uns auch selbstkritisch an die eigene Brust schlagen, ist, dass viele Christen und Kirchen zu selbstgerecht aufgetreten sind. Zu sehr Menschen einfach nur diktiert haben, nur verboten haben, gar nicht vermittelt haben, dass das eine Befreiung Gottes ist. Befreiung von der Eigensucht, Befreiung von der eigenen Lust, nur auf die zu hören, die Maßstäbe Gottes zu akzeptieren. Die Betriebsanleitung dessen ernst zu nehmen, der den Menschen konstruiert hat. Das ist ja eigentlich das, was wir dahinter sehen. Und das haben wir zu viel verpasst als Christen. Zu viel haben Christen selbst dann so ein langes Gesicht gemacht und so vermittelt, naja, du musst jetzt leiden, weil du an die Maßstäben Gottes dich festhältst, das ist ja so mühsam, da musst du darum kämpfen. Und manchmal ist es ja auch mühsam, aber zu wenig betont, dass es auch zum Vorteil des Menschen ist, weil wir, wenn wir uns danach richten, das tun, von dem wir wissen, dass es uns auf Dauer gut tut. Und das hat dann in der Gesellschaft eher dazu geführt, dass die Menschen eben das noch mehr als Druck und Unterdrückung verstanden haben. Also man hat es, glaube ich, auch zu wenig vermittelt, was das eigentlich ist. Sondern manchmal einfach bloß mit der Strafe gedroht. Insbesondere katholische Kirche natürlich, aber evangelische manchmal auch. Und das hat dann noch mehr diesen Eindruck verstärkt. Man will uns eigentlich hier nur abhalten von dem, was uns bereichert, befreit, glücklich macht und so. Und das ist bis heute noch im Kopf der Menschen. Fragt man heute in Frage der Ethik mal irgendeinen säkularisierten Deutschen, was ist typisch für die Evangelikalen? Die verbieten alles. Die sind gegen das und gegen das und gegen das und gegen das. Und das sind ja langweilige Typen. Aber wenn du nicht Christ bist, dann bist du frei, dann bist du glücklich. Aber genau das stimmt ja nicht. Denn wenn ihr mal hinter die Fassade ungläubiger Nachbarn oder Arbeitskollegen schaut, dann merkt ihr, die meisten sind ja alle gar nicht glücklich. Klar, auf ihrem Facebook-Account, da steht das, dass sie glücklich sind. Aber wenn du wirklich mal ein persönliches, ernsthaftes Gespräch führst, dann merkst du, es gibt so viele Leute, die sind frustriert und kaputt. Die deutschen Krankenkassen haben dieses Jahr eine Studie veröffentlicht, nach der sagen sie, nach den Erkältungskrankheiten sind Depressionen die häufigste Ursache für Krankschreibung in Deutschland. Und warum haben Leute Depressionen? Ja, nicht, weil es ihnen gut geht, sondern weil sie in einer Lebenskrise sind, keine Perspektive haben, keine Orientierung haben. Das wird noch zunehmen, psychische Erkrankungen. Die sind jetzt schon eine der häufigsten Erkrankungen überhaupt. Und die sind eine Folge davon. Und was macht man? Jetzt hilft man den Leuten nicht in ihren Problemen, sondern man gibt ihnen Medikamente, die das Ganze unterdrücken, dass du es nicht mehr so spürst. Und es gibt jetzt natürlich auch organisch verursachte Depressionen. Das ist was ganz anderes. Aber das, was wir heute häufiger haben, ist, dass Menschen aufgrund von echten Problemen im Leben, aufgrund von verpatztem Leben depressiv werden, wo wir eigentlich sagen müssen, das ist richtig. Denn das führt dazu, dass man sich neu orientieren kann. Wenn das aber dann unterdrückt wird, ja, dann macht man weiter wie bisher und versucht, das Nachdenken zu unterdrücken. Und das ist sicherlich keine Hilfe. Also das wäre so ein kurzer Versuch zu erklären. Das müsste man jetzt noch ein bisschen länger versuchen. Ja, noch eine Rückmeldung oder eine Ergänzung oder eine Frage noch dazu, dann bitteschön. Also die Frage ist, war es denn in der Vergangenheit auch schon mal so schlimm wie heute? Das sind wir heute am schlimmsten. Da würde ich sagen, häufig sind Menschen in der Gefahr, dass sie ihre eigene Situation der Lebenszeit dramatisieren in irgendeiner Weise. Entweder positiv dramatisieren, wir sind die Besten, Klügsten und so weiter, oder wir sind dann die Schlimmsten. Beides stimmt nicht. Bestimmte Dinge sind heute ethisch so stark erlaubt und praktiziert, wie sie früher nie waren. Beispielsweise die Frage der Abtreibung, dass es heute so gut wie kein Unrechtsbewusstsein mehr gibt. Aber beispielsweise Zerrüttung von Ehen oder Sexualität, das gab es auch in der Vergangenheit Europas immer wieder, häufig gerade in Zeiten vor diesen Erweckungen. Denn die Erweckungen haben dann grundsätzlich was verändert und diese biblische Ethik in der deutschen Gesetzgebung, die verdanken wir eigentlich dem Aufbruch der Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts. Also wenn wir uns zum Beispiel mal das Verhalten unserer Vorbilder anschauen in der Zeit des Barocks, das heißt, das sind wir im 17., 18. Jahrhundert, dann waren da die Vorbilder weit unmoralischer, als das heute unsere Politiker sind. Also wenn heute ein Politiker mal scheidet oder mal zwei, drei Frauen nacheinander hat, das ist ja alles noch harmlos gegen viele der Herrscher in der Zeit des Barocks, die dann mehrere Frauen parallel hatten, die zum Teil in aller Öffentlichkeit Ehebruch betrieben haben und sich sogar damit gebrüstet haben, wie potent sie doch sind, dass sie so viele Frauen glücklich machen können und mit denen zusammen verkehren können. Und das war allgemein der Öffentlichkeit bekannt. Das hat ja gerade ein Grafen Zinzendorf so aufgeregt, der ja zum Hochadel gehörte und als er dann seine Kollegen kritisierte, dann nicht mehr eingeladen worden ist. Aber das war gang und gäbe. Da kam die Idee des sogenannten Schäferstündchens. Das kennen wir ja bis heute noch so als Bezeichnung, das ist da in der Zeit des Barocks entstanden. Und zwar bei allen Adligen. Die haben das so gemacht, dann haben sie gefeiert und dann wurde der ganze Garten schön eingerichtet und dann hat man so ein paar angestellte Frauen genommen, die sollten sie als Schäferinnen verkleiden und dann hat man mit denen in ein Schäferstündchen irgendwo hinterm Busch und das war allgemeine Vergnügung. In der Zeit des Spätmittelalters hatte jede Stadt hatte ein eigenes Freudenhaus. Das war ja nicht privat organisiert, das war im Betrieb der Stadt. Und dann denken wir, was ist denn das? Und dann wurden Gäste der Stadt eingeladen ins Bordell, auf Staatskosten. Also ganz so weit sind wir ja noch nicht, zumindest nicht, dass es offiziell ist und dass das auch noch bezahlt wird vom Staat oder so. Manche mögen das machen, aber das ist dann schon ein bisschen extrem. Also es gibt immer wieder Zeiten auch in der Geschichte, die sehr unmoralisch waren, aber man ist nicht von selbst dann weggekommen, sondern man ist immer nur dann weggekommen, wenn es auch wirklich eine neue Orientierung gegeben hat an Maßstäben, wie sie beispielsweise entweder in der Bibel wiederfinden. Also deshalb, wir sollten auch nicht zu tief den Kopf in den Sand stecken und sagen, jetzt alles nur schlimm und so schlimm war es noch nie und so. Das stimmt auch nicht. In bestimmter Hinsicht gab es frühere Zeiten, wo die Leute sehr unmoralisch waren, in manchen anderen Dingen, als wir das heute tun. Also das sollten wir auch nicht sagen. Aber wir haben heute eine starke Entwicklung weg von biblischen Werten. Freiheit, Emanzipation. Und wir können es uns leisten, weil wir so viel Geld und Wohlstand haben. Sonst wäre das ja alles gar nicht möglich. Das heißt, das wird ja alles auch gegenfinanziert, rein ökonomisch, dass man solche Freiheiten leben kann. Und das hängt damit zusammen, dass eben dieser Wohlstand in Deutschland so verbreitet ist. Ja, noch eine Frage, ehe wir hier, bitteschön. Ich würde sagen, also die Frage war jetzt, was für eine Verantwortung haben wir als Christen, wenn wir den Mund nicht aufmachen, dazu zu schweigen. Ich würde sagen, wir haben eine große Verantwortung. Wir haben als Christen nicht die Verantwortung, Gesetze zu erlassen. Denn das ist Deutschland eindeutig geregelt, das macht der Bundestag oder auch der Bundesrat, die sind dafür verantwortlich. Aber wir haben die Verantwortung, das wird uns mehrfach im Neuen Testament gesagt, zu beten für die Obrigkeit. Das sollen wir in jedem Fall tun. Und wir leben in einer Demokratie, in der man damit rechnet, dass jeder Bürger auch seine Meinung sagt und die auch in der Öffentlichkeit sagen kann und darf. Und ich glaube, hier haben wir eine Verantwortung, dass wir zu Unrecht, was passiert, nicht einfach schweigen sollten, wie beispielsweise der Abtreibung. Ich glaube, wir dürfen nicht der Illusion uns nachgeben, nur weil wir jetzt Protest erheben, sagen, das ist falsch, deshalb wird sich das ändern. Weil das Grundproblem, habe ich ja gesagt, ist, dass die Menschen sich gar nicht ändern wollen, weil sie die biblischen Gebote bewusst ablehnen, weil sie als Unterdrückung begreifen. Das ist das Grundproblem. Aber wir sind zumindest dafür verantwortlich, dass wir den Menschen eine Option aufzeigen, dass wir sagen, es geht auch anders. Man kann auch anders leben und das selbst vorleben. Und ich glaube, da ist unsere Hauptverantwortung, also zu beten, in der Öffentlichkeit zu sagen, welche Position wir vertreten. Und hier würde ich aber ganz deutlich dazu raten, das nicht nur im Negativen zu tun. Also immer noch zu sagen, ja, und das ist falsch, und das ist falsch, und das ist falsch, und das ist falsch. Das will nämlich auch gar keiner hören, sondern dass wir dann mehr das Positive betonen, zu sagen, wofür wir sind. Dafür, dass wir sind, dass Kinder ein Geschenk Gottes sind und nicht nur eine Belastung. Dass Behinderte auch ein Lebensrecht haben. Jedem, der für den Tod von Behinderten ist und schnell sagt, die Kinder sollten noch getötet werden, würde ich empfehlen, dasselbe zu tun, was ich auch gemacht habe. Ich habe mehrere Jahre in einem Behindertenheim gearbeitet, mit schwer geistig-körperlich behinderten Menschen. Und danach, wenn jemand da gewesen ist, da wird keiner mehr sagen, das ist alles schlecht, du sollst du töten. Weil sie dann plötzlich merken, das sind genauso Menschen wie andere auch, nur mit halt Einschränkungen, ne? Und dass wir mehr das vorleben, dass wir auch mehr zeigen, Ehe ist nicht nur eine Belastung, wo du jetzt zusammen sein musst, weil jetzt Gott dich dazu zwingt, sondern langfristige Beziehungen sind was Positives. Dass wir auch nicht nur sagen, wir sind gegen Homosexualität, sondern eher betonen, wir sind für Treue und Liebe in der Ehe. Also das heißt, manchmal kommt es auch darauf an, wie man etwas weitergibt. Also geben wir nur etwas weiter, was jetzt negativ klingt, weil wir sagen, oh, das ist schlimm und das ist schlimm. Oder betonen wir mehr die eigentlich positiven Ansätze, die die Bibel ja hat, denn sie geht davon aus. Also das, was die Bibel hat, ist nicht in erster Linie, das ist falsch und das ist falsch, sondern zuerst mal finden wir schon im Schöpfungsbericht das Positive, die Einheit von Mann und Frau. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch sein und dann sind die Kinder geschenkt und so weiter und so weiter. Das sind ja ganz viele positive Aspekte, die wir haben und die müssen wir stärker betonen. Also deshalb, ich glaube, Verantwortung, ja, in der Gesellschaft, nicht Verantwortung, jetzt politisches Ruder rumzureißen, weil das funktioniert ja eben auch nicht, weil man kann nicht ein Volk von Heiden dazu zwingen, christlich zu leben. Wie soll das laufen? Da sagt die Bibel, das geht ja gar nicht. Aber wir können das vorleben, wir können darauf aufmerksam machen, wir sollten auf Unrecht aufmerksam machen, um das Gewissen zu schärfen und dann den Menschen, die eben anders leben wollen, eine Alternative zu bieten. Denn das ist ja, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache, wenn wir über solche schwergewichtigen Themen sprechen, dass wir uns nicht niederdrücken lassen, sondern sagen, das können wir Gott überlassen und übergeben, dass er uns motiviert und Kraft gibt, treu dabei zu bleiben, für das, wo er uns berufen hat. Da sind wir ja nicht alleine. Wir müssen die Welt nicht retten, sondern wir müssen einfach nur an Jesus festhalten und dann wird er uns im Alltag beistehen und auch in unserer Verantwortung in unserem Umfeld. Also ich bete gerne noch mit ihm. Sie dürfen auch gerne dazu aufstehen, wenn Sie das wollen. Dann bete ich jetzt gerade noch. Vater im Himmel, du siehst die Situation, in der wir leben und wir haben allen Grund, dir dankbar zu sein. Dankbar zu sein für die Freiheit, die wir als Christen haben, zu leben nach deinen Maßstäben. Das macht uns niemand kaputt, auch niemand will uns zwingen, darauf zu verzichten. Die Frieden, in dem wir schon seit Jahrzehnten leben, den materiellen Wohlstand, den wir haben, die Möglichkeit, viele Gemeinden zu besuchen und auch Gemeinden, die sich an dir orientieren, dass wir dein Wort so frei zugänglich haben, darin lesen können, uns danach richten können, die Geschwister, die uns ermutigen, den Weg mit dir zu gehen, das sind alles Sachen, über die wir uns freuen. Und dann gibt es auch manche Sachen, die uns Sorgen machen, wenn wir in die Welt hineinschauen, in der wir leben. Gerade diese Veränderung der Ethik, dass plötzlich Sachen ganz, ganz wichtig werden, die in deinem Wort eine untergeordnete Rolle spielen, wie die Vergöttlichung der Natur. Und dass andere Sachen, die in deinem Wort eine ganz wichtige Rolle spielen, wie Treue und Zuverlässigkeit, wie Liebe und Ehe, dass die plötzlich mit Füßen getreten werden und das tut uns weh. Und wir möchten dich bitten für Weisheit, für unsere Regierung, dass sie das einsieht, dass das das Volk kaputt macht, dass das Menschen kaputt macht, dass es nicht sie befreit, sondern dass es sie letztendlich unterdrückt und verunsichert und viele Probleme hervorruft. Gib du unseren Regierenden Weisheit und Einsicht, dass sie das erkennen und dann auch berücksichtigen in ihrem Handeln und in ihren Entscheidungen. Und da möchten wir dich auch für uns selbst bitten, dass du uns Orientierung gibst und Kraft, nicht einfach mitzuschwimmen mit dem großen Trend der Zeit, dass wir nicht einfach Dinge übernehmen, die die Welt anders denkt, losgelöst von dir denkt, sondern dass wir den Mut haben, an deinen Aussagen festzuhalten, selbst wenn die unpopulär wirken, selbst wenn Leute uns dafür für dumm halten oder für vorgestrig halten, sondern gib du uns die Kraft, daran festzuhalten und es auch zu leben, dass Menschen merken, das lohnt sich, nach deinen Maßstäben zu leben. Das muss nicht alles schlecht und schlimm enden. Und dann möchten wir dich bitten, dass du das gebrauchst, dass andere Menschen das erkennen und dann neu nach dir zu fragen beginnen. Gerade weil sie merken, dass dieses von dir losgelöste Leben nicht alles ist und auch nicht alles bringt und nicht wirkliche Freiheit ist. Da möchten wir dich bitten, dass es ein Umkehren gibt bei vielen Menschen in Deutschland, dass sie merken, deine Maßstäbe gelten und deine Maßstäbe sind gut. Sie helfen ihnen weiter. Sie öffnen erst ein wirklich lebenswertes Leben, was nicht nur vom eigenen Bauchgefühl und von der eigenen Lust oder von der gesellschaftlichen Trend beeinflusst ist, sondern von dem, was du für uns vorgesehen hast. Ich möchte dich bitten, dass du uns so mit Mut und Freude in den Alltag gehen lässt, auch die Herausforderung der nächsten Tage, auch diese Adventszeit, dass wir Menschen da eine Herausforderung und eine Motivation sein können, an dich zu denken. Und gib du uns da auch die Kraft durch deinen Heiligen Geist und dein Wort und die Gemeinschaft mit den Geschwistern, das selbst zu leben, was wir glauben. Danke, dass wir da nicht alleine sind. Amen.
Sie hörten soeben einen Vortrag von Michael Kotsch. Schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, Sie auch bei der nächsten Sendung begrüßen zu dürfen. Mögen diese Vorträge Ihnen behilflich sein, Ihren Glauben im Alltag auszuleben und mit den Herausforderungen der heutigen Zeit aus biblischer Perspektive umzugehen. Die Gnade und der Friede Gottes sei mit Ihnen. Sie hörten einen Beitrag unserer Sendung hier bei BBN auf Abruf. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen unseres Teams herzlich bedanken für die Beteiligung der Zuhörer an diesem Dienst, sei es während der Spendenaktion oder auch das ganze Jahr über. Ihre Gebete, Weiterempfehlung und finanzielle Unterstützung werden von uns hochgeschätzt. Vielen Dank und Gottes Segen.